Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unsere Predigt stellen wir heute unter einen Text aus dem 5. Buch Mose im 7. Kapitel, die Verse 6 bis 12. Wir lesen da, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, auch die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat euch erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, wörtlich heißt das hier, so erkenne, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote, seine Satzung halten und vergilt ihnen in denen ins Angesicht, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und es wird geschehen, wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Heiliger Geist, komm über uns alle und segne, was wir reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, dieser 6. Sonntag nach Trinitatis hat das Thema die heilige Taufe. Wir haben das schon am Anfang gemerkt im Gebet. Dieses Thema hat mich in den Jahren meines Dienstes immer und immer wieder beschäftigt. Was bedeutet es, getauft zu werden oder getauft zu sein? Was bewirkt die heilige Taufe? Welche Taufe ist die richtige, die Kindertaufe oder die sogenannte Glaubenstaufe, das heißt die Taufe, nachdem ein Mensch gläubig geworden ist? Ich möchte diese Fragen alle miteinander jetzt nicht diskutieren. Das wäre Thema für ein ganzes Seminar. Und ich erinnere mich, dass wir in Kanaan hier schon einmal vor Jahren ein solches Seminar hatten mit jungen Leuten, die dann eine Tauferneuerung gefeiert haben. Denn mit nur eins wurde mir klar in der ganzen Zeit. Ich hatte an der Schule, an der ich Religionsunterricht gab, einen Lehrerkollegen, der von seiner Taufeinstellung her Baptist war, und wir hatten lange gute Gespräche miteinander über den Glauben. Aber eines Tages kam er zu mir, gleichsam mit einer Pistole, hatte er nicht, aber in dieser Weise, und sagte, und Sie müssen jetzt Erwachsene taufen, Sie dürfen keine Kinder mehr taufen. Ja, ein Gespräch über die beiden Gestalten der Taufe war nicht möglich. Das habe ich bei anderer Gelegenheit immer wieder gehabt. Aber ich habe ihm die Konsequenzen dieses Schrittes gesagt, nämlich, wenn ich das so machen würde, müsste ich die Melanchthon-Gemeinde in Griesheim als Pfarrer aufgeben und hätte innerhalb der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau nicht die Chance, irgendein Gemeindepfarramt zu übernehmen. Das habe ich ihm gesagt. Und ja, ich habe ihm auch gesagt, dass ich das nicht kann, weil mich Gott gerufen hat in das Pfarramt, in die Melanchthon-Gemeinde, ausdrücklich gerufen hat. Und wenn er mich in eine landeskirchliche Gemeinde gerufen hat, ihr Lieben, dann bedeutet das auch, dass ich Kinder taufe. Das geht gar nicht ohne. Ich hatte einen Kollegen in Frankfurt, der eines Tages in seiner Gemeinde erklärt hat, er tauft ab jetzt keine Kinder mehr. Und die Folge davon war, dass man ihn erst in den Wartestand versetzt hat und nachher in den Ruhestand versetzt hat. War keine Möglichkeit mehr, in einer Gemeinde zu arbeiten. Wenn aber Gott mir den Auftrag gegeben hat, ausdrücklich, dann schließt das ein, Kinder zu taufen. Ich darf Ihnen noch so anfügen, ich hatte selber einmal als Student die Einstellung, du kannst keine Kinder taufen. Wenn du auf das Wort Gottes schaust, das geht gar nicht. Das ist ja ein Gehorsamsschritt, den die Menschen vollziehen sollen nach dem biblischen Zeugnis. Und du kannst keine Kinder taufen. Bis mir der Herr eines Tages klar gemacht hat, doch deine Taufe, die an dir vollzogen worden ist, die ist gültig in meinen Augen. Ich könnte Ihnen die Geschichte erzählen. Das war ein ganz deutliches Reden meines Herrn. Und ab dann konnte ich mir auch vorstellen, Pfarrer in der Landeskirche in Hessen und Nassau zu sein. Das bedeutete auch einen wirklichen Glaubensschritt für mich. Ich könnte Ihnen das auch erzählen, möchte ich jetzt nicht tun. Nur damit wir sehen, das ist Gott, der an dieser Stelle gehandelt und geredet hat und nicht irgendeine Entscheidung, die ich getroffen habe. Wenn ich Kinder getauft habe, dann habe ich das genauso auf der Grundlage des Wortes Gottes getan. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, heißt es da, wird verdammt werden. Markus 16, 16. Und deswegen habe ich immer sehr sorgfältig mit den Eltern geredet über das, was Taufe bedeutet. Und auch, wenn es möglich war, mit den Paten. Da habe ich mir mit dazu eingeladen. Und wenn ich die Taufe gehalten habe, eine Taufe gehalten habe, egal ob das Erwachsene oder Kinder waren, ich habe auch Taufen, Erwachsene getauft bei den Baptisten mit Untertauchen, Dies habe ich das immer getan aufgrund des Wortes, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ging mir stets und immer darum, klar zu machen, dass dieser Mensch, sei es Kind oder Erwachsener, ein Siegel in der Taufe bekommt. Und auf diesem Siegel steht Eigentum Gottes. Durch Jesus Christus erlöst von Sünde, Tod und Teufel. Vom Vater beim Namen gerufen, ob klein oder erwachsen. Und wichtig war mir nur, dass die Taufe im Glauben vollzogen wird und dass ein Leben im Glauben aus dieser Taufe heraus erfolgt. Eine Nebenbemerkung: Wir waren in einem charismatischen Gebetskreis hier in Darmstadt. Da war eine Glaubensschwester, die bekannte: Ich bin jetzt schon 10 Jahre getauft. Sie war Baptistin. Und jetzt beginne ich zu verstehen, was das bedeutet, getauft zu sein. Gehorsamsschritt. Jetzt beginne ich nach 10 Jahren zu verstehen, was das bedeutet, getauft zu sein. Dann habe ich so gedacht, naja, bei Kindern ist das vielleicht auch nicht anders. Vielleicht dauert es 10, vielleicht dauert es 14 Jahre, vielleicht dauert es ein bisschen länger. Aber wenn wir das verstehen, dann ist die Folge, im Glauben zu leben, eine Taufe, ob erwachsen oder Kind, aus der keine Glaubenskonsequenzen folgen, die ist für mein Gefühl nicht wirklich wirksam für das Leben dieses Menschen. Es muss zu einer lebendigen Beziehung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus kommen. Dann hat Taufe eine Wirksamkeit zum Heil. Dann können wir mit dem Wochenlied singen: Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christum eingesenkt. Ich bin mit seinem Geist beschenkt. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt. Du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt. Du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. Wenn das wirkt, dann hat Taufe gewirkt. Nun zum Predigttext. Entschuldigt die lange Einleitung, aber ich glaube, ich musste das einfach mal loswerden unter euch, was es bedeutet. Für mich. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die die Taufe anders verstehen. Es ist bei mir voll akzeptiert. Ich werde es nie in Frage stellen, aber ich habe meine Führung. Unser Predigttext steht im 5. Buch Mose als Worte des Moses, bevor das Volk Israel in das gelobte, verheißene Land einzieht, um es einzunehmen. Mose gibt quasi hier so etwas wie ein Testament in diesem 5. Buch Mose an das Volk Gottes weiter. denn er selbst darf ja nicht einziehen. Gott hat es nicht zugelassen, sondern derjenige, der mit dem Volk das Land einnimmt, ist Josua. In diesem Abschnitt, also in diesem Buch, schaut Mose am Anfang erst einmal auf alles zurück, was in der Wüstenzeit geschehen ist, die wichtigen Dinge aus der Wüstenzeit. Und dann gibt er dem Volk wichtige Hinweise auf das, was kommt für das weitere Leben Israels im Lande Kanaan. Eine der ganz wichtigen Stellen dazu ist diese Stelle, die wir heute als Predigttext gehört haben. Der erste wichtige Gedanke in diesem Text ist, Gott hat das Volk Israel als sein Eigentum erwählt aus allen Völkern und Nationen. Denn du bist ein heiliges Volk, sagt Mose, ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Als ein heiliges Volk hat Israel Anteil an der Heiligkeit Gottes. Wer heilig ist, gehört ausschließlich dem lebendigen Gott, dem Herrn. Er ist Eigentum dieses Gottes. Und wenn er dieses Heiligsein umsetzt, lebt er nach seinem Willen. Er unterscheidet sich auf diese Weise von allen anderen Menschen, dass er in einer besonderen Beziehung zu diesem Gott steht. Das bedeutet heilig sein. Ihr Lieben, wir kennen das aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja im 6. Kapitel. Vielleicht ist uns das ein wenig präsent, wie Jesaja im Tempel eine Vision Gottes hat. Und er sagt in diesem Augenblick, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und lebe unter einem Volk von unreinen Lippen und habe den Herrn Zebaoth gesehen. Er sagt, wehe mir, ich vergehe. Und das ist der Eindruck der Sünde, die ihn bestimmt. Bezogen auf seine Lippen, aber gemeint ist der ganze Mensch. Und dann geht ein Engel zum Brandopferaltar. Ich würde es gerne ausführlich erklären. Nimmt eine Kohle, berührt die Lippen des Propheten und entsündigt ihn. Das ist ein Akt der Vergebung, ein Akt, passend gemacht zu werden mit dem lebendigen Gott. Ein Teil des Körpers, die Lippen, werden berührt und der ganze Mensch ist gemeint. Das sehe ich in der Taufe übrigens auch so. Kommt nicht auf die Menge des Wassers an. Und damit wird Jesaja zum Mundboten Gottes, Mundboten Gottes. Es gibt jetzt nur eins für ihn. Höre, was der Herr dir sagt und setze das um. Rede und guckt euch den Jesaja mal genauer an. Da merkt man richtig, der ganze Mensch ist gemeint. Seine Ehe, seine Kinder, alles steckt in der Verkündigung mit drin. Also, die Grundlage zu dieser Beziehung zu Gott ist ein Gnadenakt des lebendigen Gottes, in dem er die Sünde, das Trennende, wegnimmt. Das, was uns vor ihm verklagt. Und dadurch den Menschen zu seinem Eigentum macht, ihn heiligt. Er ist dann heilig. Und auch das ist ein Akt von Erwählung. Es trifft diesen Propheten. So fährt Mose fort: Nicht hat euch der Herr angenommen, in Klammern, da steht geliebt, schon an dieser Stelle, liebend angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, weil er euch geliebt hat, steht da ausdrücklich, und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Also, diese liebende Annahme des Volkes Israel erfolgt nicht aufgrund irgendwelcher Leistungen oder äußerer Vorzüge, sondern es ist ein Gnaden- und Liebesakt Gottes, den er ganz frei vollzieht. Er hat das Volk erwählt. Übrigens, diese Liebeserklärung Gottes an sein Volk können wir erst im 5. Buch Mose wahrnehmen. Vorher hat er sein Volk auch geliebt. Abraham nennt er seinen Freund. Wir können an verschiedenen Stellen sehen, Mose zum Beispiel auch im Gegenüber, ein Akt liebender Erwählung. Aber es wird hier erst im 5. Buch Mose ausdrücklich ausgesprochen. Wie ist das nun mit der Erwählung? Das ist auch wieder ein Seminarthema. Ich möchte nur einige Anmerkungen dazu machen. Die reformierte Kirche und die reformierte Theologie hat eine doppelte Erwählung, eine Erwählung zum Leben und eine Erwählung zum Tod. Die Puritaner haben das mit der doppelten Prädestination dann auch noch so konzipiert, dass der Mensch, der reich ist, dem es gut geht, der viel hat und eine bedeutende Stellung hat, der ist von Gott gesegnet und das heißt, er ist erwählt. Und wer das nicht hat, der ist halt nicht erwählt. Ich möchte an dieser Stelle von Calvin etwas zitieren, und zwar eine Pfarrerin der französischen Kirche in Berlin, reformierte Kirche, kommt von den Hugenotten her, setzt sich folgendermaßen damit auseinander. Hier in der französischen Kirche, schreibt sie oder hat sie gepredigt, erinnern wir uns immer wieder daran, welchen Verfolgungen die Hugenotten in Frankreich ausgesetzt waren. Ihre Kirche, ihr Glaube war verboten. Sie versammelten sich im Untergrund und unter großen Gefahren. Menschen wurden verfolgt, gefangen genommen und ermordet. Calvin selbst lebte als Flüchtling in Genf. Er konnte in seine französische Heimat nicht zurückkehren. Aber er beobachtete sehr genau, was in Frankreich geschah. Die Zweifel und Ängste seiner Glaubensgeschwister vor Augen schrieb er: Willst du also Gewissheit darüber haben, ob du erwählt bist? Dann sieh dich selbst in Jesus Christus an. Das ist der wichtige Satz. Dann sieh dich selbst in Jesus Christus an. Denn alle, die im Glauben mit Jesus Christus wahrhaft verbunden sind, dürfen ganz sicher sein, dass sie zum Kreis der ewigen Erwählung gehören, Gottes gehören und zu seinen Kindern zählen. Und dann sagt sie weiter, ja, der Glaube an die Erwählung gab den leidenden Menschen eine Sicherheit in aller äußeren Unsicherheit, denn die Gefahr und die Ängste konnten die Verfolgten nicht von Gottes Liebe trennen. So war der Glaube an die Erwählung nicht zerstörerisch, sondern tröstlich. Gott liebt und erwählt. Ich fand es zitierenswert. Ich denke, wir sollten sehen, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Und zwar auf der Grundlage, also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt heißt es, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und noch etwas dazu, als Luther so ganz massiv in Zweifel geriet, da hat er auf den Tisch, vor dem er saß, mit Kreide geschrieben, Baptizatus sum, das heißt, ich bin getauft, und hat damit für sich festgemacht, ich bin Eigentum Gottes, das ist bestätigt durch meine Taufe. Und wie hat Gott seinem Volk seine Liebe erwiesen? Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Kindschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Und ihr Lieben, das, was hier steht, hatte Israel gerade erfahren. Davon hat Mose gerade vorher gesprochen. Er hat gezeigt, welche große Wunder Gott getan hat, um sein Volk aus Ägypten herauszuführen, aus der Sklaverei zu befreien. Ein Riesenbeweis seiner Güte, seiner Liebe, seines Erbarmens. Gewaltig war das Handeln Gottes zugunsten seines Volkes. Und jetzt geht es weiter. Mose spricht über die Konsequenzen dieser Erwählung. So sollst du nun wissen, übersetzt Luther. Hier steht wörtlich, so erkenne. Und ich sage das schon mal vorweg in Klammern. Im Hebräischen ist das Wort erkennen nie so zu verstehen, dass es hier allein im Kopf stattfindet, sondern es ist ein Erkennen, das den ganzen Menschen umfasst. Ein liebendes Erkennen, da ist der ganze Mensch drin in dieser Erkenntnis. Dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote, wörtlich steht seine Satzung, halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen. Man könnte dieses Hassen auch so deuten, denen er egal ist. Das muss kein aktiver Hass sein, brennender Hass, als Atheist, sondern die ihn ignorieren, die leben, als gäbe es ihn nicht. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Wird nochmal wiederholt. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Ich ist hier Mose. Also, was sollen Sie erkennen mit Ihrem ganzen Wesen, mit Ihrer ganzen Existenz, so dass es wirklich ein liebendes Erkennen ist? Er ist der treue Gott, der den Bund hält, den er mit Israel geschlossen hat, bis in 1000 Generationen. Man kann also sagen, immer. Für die oder bei denen, die ihn lieben und seine Satzung halten. Es geht wirklich darum, dies anzusehen. Er ist der Gott, der Herr, der wirklich unglaublich treu ist, unglaublich versöhnend ist in seiner Versöhnung, die er uns in Jesus Christus am Kreuz geschenkt hat, in seiner Gnade und Barmherzigkeit, in der wir, die wir hier zusammen sind und diesen Gottesdienst feiern, in der wir erwählt sind. Erwählt sind, ihm zu gehören, ihr Lieben. Ihr tragt alle den Stempel Eigentum des lebendigen Gottes auf euch. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Ich darf Eigentum des Herrn aller Herren, des Königs aller Könige, des Gottes, der die ganze Welt geschaffen hat. Ich darf sein Eigentum sein. Ist das nicht fantastisch? Und hier steht dazu als Konsequenz, wer in Jesus ist, in seiner Treue, in seiner Versöhnung am Kreuz, in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Für den gilt das Wort Jesu, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das heißt, diese Liebe Gottes ist sozusagen eine Liebe, die uns umschließt, die von ihm kommt zu uns und die von uns zu ihm zurückgeht, die von ihm kommt und zurückfließt zu ihm und dann wieder erneuert wird. Das ist so wie ein Kreis. Im Übrigen sind die Brüder und Schwestern auch da drin in diesem Kreis, denn das Gebot heißt ja, du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Da setzt das Gebot den Schwerpunkt hin und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es gibt halt eben auch die andere Seite, wer nicht da drin ist, der ist im Bereich des Gerichtes Gottes. Das sagt der Text einwandfrei. Wir haben nicht einen Gott, der heile, heile Gänschen sagt zu allem, was gelaufen ist in unserem Leben. So ist er nicht. Sondern das ist ein riesiger Wert, dass ihr dieses Siegel tragen dürft, Eigentum Gottes zu sein. Das ist etwas, was uns unterscheidet. Und er ist es, der dabei entscheidend mitwirkt, dass diese Liebe erhalten bleibt in diesem Kreis, von dem ich sprach. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich, Mose, dir heute gebiete, dass du danach tust. Und dann kommt noch dieser 12. Vers. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet, und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. In diese Worte legt Moses sein ganzes Herz. Und wir wissen, dass beide Seiten dieser Verkündigung, die des Gerichts und die der Gnade, gelten. Aber heute darf ich euch allen sagen, die Gnade ist noch größer. Die Barmherzigkeit Gottes ist noch größer. Denn trotz all der Dinge, die das Volk als Schuld auf sich geladen hat, seit 1948 gibt es den Staat Israel. Und wir haben Glaubensgeschwister in Israel aus dem Volk, aus dem erwählten jüdischen Volk. Ist das nicht ein Wunder? Er hat nach fast 2000 Jahren sein Volk wieder begonnen, in der Aliyah zu sammeln, aus der ganzen Welt, wie er zugesagt hat. Und das ist eine Gnade, die ist unglaublich. Die können wir nur anbeten, da können wir uns nur freuen. Und dementsprechend schaut euren Taufbund an, ihr Lieben. Eine Gnade, die ist unglaublich. Und in der möchte ich halt leben. In dem Lied "Ich bin getauft auf deinen Namen", ich lese noch 3 Strophen. "Doch habe ich dir Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt." In der Konfirmation zum Beispiel. "Ich habe aus deines Geistes Triebe dein Eigentum zu sein gewagt. Hingegen sagte ich bis ins Grab des Satans schnöden Werken ab." Genau das habe ich bei einer Konfirmation in Hamburg mal erlebt, wo die Konfirmanden des Satans schnöden Werken abgesagt haben. "Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich dein Kind zu Gnaden an, wenn ich habe einen Fall getan." Und jetzt kommt ein Hingabegebet, das ich bei jeder Taufe auf jeden Fall mit in die Liturgie aufgenommen habe. "Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut." Das kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Und darum beten wir. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn, der bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Amen.